Leute, im Urlaub ist mir eine der seltsamsten Online-Communities dieses Planeten aufgefallen.
Knuddels.
Ins Auge gefallen. Nicht Knuddels. Boah, damit hast du jetzt alle Ü40-Leute hier abgeholt. Unsere Zielgruppe. Nee, ich habe ja Tron Ares gesehen, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Der dritte Tron-Film mit Jared Leto. Und ich finde den ja wirklich sehr mager. Ich finde den nicht so besonders gelungen. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass mir das Internet so weitestgehend zustimmt. Also die, wenn man sich die Bewertungen auf Letterboxd anguckt zum Beispiel, dann ist das auch wirklich nicht gut bewertet. Ich glaube auch nicht, dass Jared Leto irgendwie die Leute jetzt doch so sehr in die Kinos zieht, wie man das vielleicht gedacht hat bei Disney. Und die Sache ist, dass mir auf Reddit immer wieder die Tron-Community so reingespült wird.
Ich habe gar nicht gewusst, dass die existiert,
die um ehrlich existiert zu sein. Die existiert und die ist erstaunlich groß und die ist erstaunlich hasserfüllt aktuell.
Okay.
Ey, das ist wirklich unfassbar. Also Leute, es gab da wirklich einen Post nach dem anderen so von wegen, hört nicht auf die Kritiker, die haben keine Ahnung, Tron Ares ist der beste Film des Jahres, das ist ein Meisterwerk. Und Leute haben den wirklich, also selbst Leute, die dann irgendwie kommentiert haben, wie sowas wie, also jetzt mal wirklich Butter bei die Fische, also mal ganz sachte, noch vor einer Woche kam One Battle After Another raus, Weapons kam dieses Jahr raus, man kann nicht Tron Ares irgendwie dem daneben stellen und so tun, als wäre das ja ein ebenbürtiger Film, und die Tron-Community ist da ganz anderer Meinung und sagt, boah, Leute, lügen doch, und die kommen alle nur so blöd. Und jetzt gibt's wiederum die Fantheorie. die Verschwörungstheorie.
Warte, darf ich das hervorahnen?
Ja.
Dass es was mit Jared Letos Kult zu tun hat.
Dass die PR-Agentur von Jared Leto wirklich haufenweise vielleicht auch Leute aus seiner Followerschaft ins Internet schickt, um all das niederzuschreiben, so von wegen, dass Tron Ares komplett maßlos unterschätzt sei und ein Meisterwerk der modernen Filmkunst wäre.
Das ist ja auch absolut lustig irgendwie. Jared Leto kommt irgendwie ganz häufig so zu öffentlichen Vorstellungen von so einzelnen Filmen, aber auch immer nur zu Filmen, die absolut floppen. Wie zum Beispiel bei Morbius hat er das gemacht.
Ja.
Da ist er dann irgendwie zu so einem Screening gegangen, wo so Ultra-Fans von Morbius waren. Ich frage mich, wo die gefunden haben.
Ja.
Und dann hat er das gleiche jetzt auch noch bei Tron Arsch gemacht.
Ich habe Tron Arsch. Ich habe da letztens ein Video gesehen, wie er in ein Kinosaal gegangen ist und dann Leute halt so eingeheizt hat darüber gesprochen hat, so was ihm Tron bedeutet und dass er als Kind, also so wie Leute über Star Wars sprechen, hat er gesagt, ich war als Kind mit großen Augen, saß ich im Kino bei Tron. Und dann,
so alt
dann,
ist der schon.
Ja, pass auf, dann dreht die Kamera, die schwenkt so in Richtung Zuschauersaal und der Saal wird so zu einem Drittel voll.
Ich habe ein ähnliches gesehen, vielleicht war es das gleiche aus einer Perspektive. Er kommt so rein und dann sitzen da wirklich so 20 Leute höchstens verteilt in dem Kino und es passiert auch nichts. Also niemand schreit, oh geil, Jared Leto oder sowas. Und so, super weird.
Wahrscheinlich reden wir über das.
Das könnte genau das gleiche sein, ja.
Absolut. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Tron-Community, also entweder gibt es diese Tron-Community, die ist wirklich entsetzt, weil die alle diesen Film so großartig finden. Ich habe jetzt auch bei meiner Kritik nicht unter die neueren Kommentare geguckt noch. Vielleicht ist das wie damals bei Rambo 6, als wir alle aufs Dach gestiegen sind, dass ich den Film einfach nicht gut fand. Und hier ist es wirklich vielleicht ja ähnlich.
Aber der wird garantiert Tronillion Dollars machen. Oh Gott.
Ich hab auf Threads gelesen, so von wegen, hat jemand geschrieben, wer bei Disney fand es eine gute Idee, Jared Leto zu besetzen für Tron? Leute, die Tron gefeiert haben, sind jetzt 50-Jährige in der IT. Ja. So. Ja. Also, das ist ja auch nicht böse gemeint, sondern es ist ja halt so, der Film hat
ey, ich habe eine ganz große Schwäche für Tron, also Tron. Für die ersten beiden.
Ich habe auch.
Auf Tron
Legacy. Das ist ja die düstere Phase von Disney.
Ja, das auch, in den 80ern, ja.
Das stimmt, aber es wird keinen weiteren Tron-Film mehr geben. Haben die sich jetzt definitiv auf die Fahne geschrieben und
waren
so, so viel Umsatz hatte nicht.
Aber mal ehrlich, der Trailer war geil. Also der hat mir echt Bock gemacht.
Ey, das ganze Album von Nine Inch Nails ist geil. Ich habe das heute Morgen noch gehört.
Also, aber das funktioniert losgelöst vom Film halt auch.
Ja, absolut. Ja. Das ist ja auch ähnlich wie bei Legacy. Das ist auch wirklich, also definitiv das Beste an dem Film ist der Soundtrack. Und das ist jetzt beim dritten auch wieder so. Und ich finde den dritten halt, okay, man kann jetzt also Fans sagen, auch oh, die ersten beiden Trons waren doch auch erzählerisch schwach, aber naja, also der dritte ist wirklich, finde ich, noch mal eine andere Stufe.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich mir auf Disney Plus irgendwie anschauen werde. Ich habe eigentlich wenig Begeisterung.
Ach, also es macht schon auch Spaß. Also klar kann man da so kritisch rangehen wie ich, aber ich glaube, man kann doch auch seinen Spaß mit dem Film haben, wenn man weiß, was man kriegt. Eine Pinocchio-Geschichte im Tron-Universum.
Schön.
Ja. Naja, aber es gibt ja noch viele weitere Filme und viel bessere Sachen, die ich persönlich sehr viel besser finde. Und ich wette, dazu zählt auch die neueste Game of Thrones-Serie. A Knight of the Seven Kingdoms. Darüber sprechen wir gleich nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk. Und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, lasst uns doch über den Trailer sprechen. Jawohl. Wir sind ein bisschen spät dran. Jonas und ich sind ja abgedüst. Ich war ja so knapp über eine Woche weg im Urli. Und ja, gerade als ich los bin, kam der Trailer.
Wie immer, richtig unpassend. Niemand perfekt, Game of Thrones ist im Haus.
Ja, manchmal wünsche ich mir bei so bestimmten Franchises, auch nicht bei allen, sonst wird Spam, aber so bei Game of Thrones zum Beispiel, bei Star Wars, wenn so vorher gedroppt wird, ey, in einem Monat droppen wir den Trailer. Ja. Dann könnten wir sagen, ja gut, dann wissen wir jetzt Bescheid und können uns darauf einstellen. Ja, so wird plötzlich ein Trailer gedroppt. Wir wussten ja noch nicht mal, wann die Serie kommt.
Ja.
Und der Heckenritter, also Knight of the Seven Kingdoms, soll im Januar starten, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. 6 Folgen, a 30 Minuten.
Ist ja knackig.
Also auch das als Hinweis auch für unsere Folgenbesprechungen und so weiter. Also eigentlich müssten die dann auch nur halb so lang sein.
Genau, eigentlich.
Ja, ja.
Ich bin noch gespannt, ob wir das hinkriegen werden, aber wir sind in einem Team mit Jonas und Xenia, das ist halt.
Ich glaube, das wird ausarten wie immer.
Ja, wobei ich es noch nicht mal wirklich gerade nicht mal glaube, weil der Heckenritter anders ist als Fire and Blood oder die Hauptreihe Song of Ice and Fire, denen ja die Serien House of the Dragon und Game of Thrones basieren.
Aber es kommen ja Figuren, Häuser vor, wie immer bei Game of Thrones.
Das ist selbstverständlich.
Und allein da auszuholen, das ist ja dann nicht das, was ausarten wird.
Gefundenes Fressen für euch.
Ja, vor allem, also da gibt es, das sind so die Kinder von Darren II., da gibt es viele. Die sind so ein bisschen sehr faszinierend, wie ich finde. Lass uns mal den Trailer sprechen. Also ihr seid ja weniger in dem Thema drin.
Vor allem ich.
Als wir anderen drei. Vor allem Lenny. Marius, wie ist es bei dir?
Ich habe alles gesehen.
Hast du alles gelesen?
Ist die Frage. Nee. Nein.
Aber wie habt ihr den Trailer wahrgenommen? Und
Darf ich mal kurz als eine Person reden, die ja gar keine Ahnung von diesem Franchise hat? Ich muss sagen, dieser Trailer hat mich wahnsinnig abgeholt. Also ich habe richtig, richtig Bock. Also es sieht nach einfach einer richtig starken Serie aus, die auch funktionieren kann, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Also ich war von vorne bis hin irgendwie total drin.
Sicherlich. Also ganz sicher. Also die Sache ist, die spielt 100 Jahre vor Game of Thrones, 100 Jahre nach House of the Dragon.
Genau in der Mitte,
verbindet die beiden Serien.
Die Sandwich-Serie.
Und das Schöne ist, aber du hast auch wirklich recht. Also ich glaube, weil das so eine, und da spreche ich natürlich auch über die Novellen, also gerade bei Game of Thrones und auch insbesondere bei The Fire and Blood, da ist es so, das hängt alles zusammen und das ist eine Geschichte, die sehr offen in alle Richtungen ist und man auch, da es nicht so einfach ist, auch wenn man diesen Komplexitätsgrad vielleicht nicht gewohnt ist, da so den Überblick zu bewahren. Mhm. Und hier bei der Heckenritter ist das ganz anders. Es ist wirklich eine kleine Geschichte.
Die für sich selbst steht.
Die für sich selbst steht, die abgeschlossen ist. Also der Heckenritter ist in Deutschland als ein Buch erschienen. Das sind 3 Novellen. Die sind so roundabout 120 Seiten lang jeweils. Und es geht insbesondere um die Freundschaft von diesem jungen Ritter, von diesem jungen Heckenritter, Duncan der Große. Und diesem sehr illustren kleinen Jungen, Egg auf Englisch, den er kennenlernt. Und zwischen den beiden entsteht halt so eine gewisse Freundschaft. Mhm. Und es geht um diese Geschichte der beiden. Und es geht wirklich, es ist sehr, auch sehr konzentriert auf diese Geschichte. Und es ist auch so ein bisschen Coming of Age mit Sir Duncan im Großen. Und das hat sehr, sehr viel Süßes. Und es ist weniger diese riesige politische Dimension, die so ein Game of Thrones hat.
Aber gibt es Schlachten?
Es sieht sehr nach Turnieren aus.
Nein, eben, es gibt keine Schlachten, genau. Das ist ein Gedanke, den ich noch nie so in meinem Kopf formuliert habe. Aber ja, es gibt keine Schlachten.
Okay.
Die erste Staffel, das ist jetzt kein Spoiler, das sieht man auch im Trailer. Es geht vor allem um das Turnier in Ashfurt, das der Lord von Ashfurt zum Geburtstag seiner Tochter veranstaltet, zum 13. Geburtstag, irgendwie so. Da kommt er als Ritter an, weil er, und das sieht man ja auch im Trailer, seinen Herrn, Sir Arlan von Hellerbaum, verloren hat. Und so beginnt diese Geschichte und die ist halt sehr klein komprimiert. Deswegen stimme ich dir zu. Ich glaube, man kann das sehr gut an und für sich, auch als Nicht-Game of Thrones-Fan, einfach so runtergucken.
Ja. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat?
Woran?
Ritter aus Leidenschaft.
Ach, schön.
Ich hatte direkt diese Vibe, so diese, da kommt dieser Underdog-Ritter, da gibt es ja auch im Trailer diese Szene, wo dann, ich glaube, von einem Targaryen Dude angemacht wird, so hier aus dem Weg.
Ja.
Stallbursche, aber so, ich bin kein Stallbursche.
Willst du es kurz für alle erklären, was Ritter aus Leidenschaft ist?
Also Ritter aus Leidenschaft ist ein witziger Film mit Heath Ledger. Heath Ledger als jemand, der eine Ritterrüstung findet, also quasi wie der Hauptmann, nur in witzig. Mhm. Und dann loszieht, weil er unbedingt Ritter sein will, weil er es absolut liebt, weil er die Ritter als ehrenhaft ansieht. Und dann geht halt auch zu einem Turnier und holt sich so eine eigene Mannschaft ran, also so ein Freundeskreis aus Außenseitern. Und dieser Film ist halt super witzig und der ist halt auch gespickt mit moderner Musik einfach.
Ja.
Und überzieht das Ganze so und ist schon relativ, relativ witzig. Ja. Und ich glaube, sind super viele Leute aus Star Wars irgendwie auch mit dabei, dem einen kann in Star Wars später mitgespielt oder so, aus Heath Ledger. Aber großartig. Also der Film ist so, ich glaube, der war nicht so riesengroß, aber irgendwie kennt ihn jeder und jeder liebt ihn.
Und du hast auch Bock auf die Serie bekommen durch den
Trailer. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich gesehen habe, ich wusste ja ungefähr, das wird nicht allzu groß, ne? So eine kleine Geschichte, ist aber so, ich habe im Trailer so ein bisschen vermisst, okay, kommt noch was cool, was richtig krasses so, aber.
Aber dieser Feuerspein,
ja, das war ganz cool. Und ich dachte, okay, mal gucken, was mich dann so da erwarten wird.
Ja.
Wo das Drama sich so ein bisschen herzieht. Also ob es wirklich so simpel ist, wie ich es mir gerade vorstelle. Also diese Geschichte von diesem Ritter, der halt von ganz unten kommt und sich dann quasi so hochkämpft auf so Turnieren und sowas und dann Ansehen erhält. Oder ob da doch, man hat aber schon gemerkt, da sind ja auch ein paar hohe Herrschaften zu sehen. Und ich glaube, da kommt auch noch die Game of Thrones-Intrige, ist, glaube ich, auch irgendwie mit dabei.
Definitiv.
Also dieses, das was ist, Game of Thrones, dieses Fiese.
Genau, und das ist das, also pass auf, ich rede mal einfach Klartext. Ja. Ich bin wirklich jemand, der ganz offen sagt, ich liebe diese Heckenritter-Novellen. Die sind so fantastisch, die sind so unterhaltsam geschrieben. Also wirklich, das ist ein Page-Turner bis zum geht nicht mehr. Gleichzeitig ist es so eine gefühlvolle, süße, extrem schöne, aber auch witzige und kurzweilige Geschichte, die aber immer wieder, und das ist wirklich oft in den Büchern so, immer wieder diese Dimension, diese politischen Dimensionen von Game of Thrones andeutet, die stecken da drin. Mhm. Also es gibt wenig dieses Spektakuläre, es geht um Königreiche, die stürzen und das eine Heer kämpft gegen das andere und Drachen kämpfen gegeneinander und so weiter. Das ist alles eben eher nicht drin, das ist aber auch nicht so die Intention dieser Geschichte. Mhm. Es geht wirklich, also die ist so sehr. Also ich habe immer das Gefühl, so George R. Martin hat wirklich so sein ganzes Herz da so reingeschüttet in diese Novellen. Ich mag die extrem. Also das Schöne ist auch, diese Geschichten sind ja an und für sich abgeschlossen. Mhm. Also selbst wenn du einfach das Drehbuch wirklich eins zu eins nach diesen Novellen schreibst und da gar nichts neu erfindest oder irgendwie was änderst und das dann auch dementsprechend abdrehst, ist es eine extrem runde Geschichte. Mhm. Und deswegen bin ich super optimistisch, dass das geil wird.
Ist es nach dem Trailer jetzt noch mehr?
Jein. Also ja, definitiv. Natürlich gibt es immer wieder dieses Klassische, aber das ist ja normal, so von wegen, oh, das und das habe ich mir anders vorgestellt.
Klar.
Ich habe aber tatsächlich einen narrativen, so einen kleinen Haken, bei dem ich mich wirklich frage, oh Gott, okay, wie wird der, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ich komme zum Punkt. Der Schauspieler von Dank, also kurz auch für alle, die es nicht wissen, ein Heckenritter, so heißen die Novellen, ein Heckenritter ist ein Ritter, der kein Land besitzt, der irgendwann mal von irgendwem, von irgendeinem anderen Ritter zum Ritter geschlagen wurde und vielleicht auch in Hecken pennt. Und deswegen nennt man das auch leicht ironisch Heckenritter, weil oft sind diese Heckenritter nicht mehr als Diebe und Wegelagerer und die einfach nur umherstreuen und alles andere als die Ritterwürde irgendwie repräsentieren. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil, also Heckenritter, die trotzdem noch sehr stolz sind. Das ist ein Heckenritter. Mhm. Und dieser Sir Duncan, um den es geht, der ist 16 zu Beginn der Geschichte. Ich habe das gestern extra noch mal nachgeguckt.
Okay.
Der ist 16 Jahre alt. Und das ist halt, spielt auch so eine Rolle, weil es gibt halt in auch in dem ersten Buch zum Beispiel Tansel, das ist so eine junge Theaterschauspielerin, in die er sich so ein bisschen verguckt. Es gibt in der zweiten Novelle auch eine sehr illustre Lady, in die er sich so leicht verguckt. Und er ist halt sehr unsicher. Und es, als ich sagte Coming of Age, es geht sehr viel auch um das Erwachsenwerden von ihm, aber auch so ein bisschen von Ai. Und ich bin halt, also dieser Schauspieler von Sir Duncan ist alt, deutlich älter. Ja. Und er ist ja auch so eine, kommt der nicht sogar aus irgendeinem Sport? Aus America? Wood böse? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Weil ich kannte ihn vorher auch gar nicht. Es ist ja auch ein sehr unbeschriebenes Blatt noch. Warte, ich habe mir den Namen von ihm aufgeschrieben, Peter Claffey. Und der ist halt aktuell 29. Mhm. Und meine Sorge ist halt, dass dieser Aspekt aus den Büchern nicht so hundertprozentig rüberkommt.
Er wirkt halt auch relativ alt. Also hätte ich nicht gedacht mit 16. Game of Thrones dreht ja immer das Alter so ein bisschen hoch. Ja. Also in der Originalserie sind ja auch alle mal bestimmt 5 bis 10 Jahre älter.
Ja.
So. Aber das ist ja schon fast doppelt so alt einfach.
Es ist halt, also ich meine, wenn du jetzt eine 40-jährige Figur hast und daraus einen 55-Jährigen machst, ist so die Spannweite ist nicht so hoch. Aber wenn du aus einem 16-Jährigen so einen 29-Jährigen machst,
das ist schon
auch narrativ halt was ganz anderes und auch vom Vibe her und so weiter. Aber was ich mich halt frage, ist, haben sie jetzt die Figur wirklich einfach älter gemacht, kanonisch für die Serie? Also nicht kanonisch, sondern für die Serie? Oder ist es wirklich so, dass die einfach jetzt einen älteren Typen gecastet haben, der aber trotzdem 16-Jährigen
spielt? Das wäre irgendwie seltsam.
Das wäre seltsam. Oder belassen sie es dabei, dass es einfach vage ist, was ich am schlechtesten fände. Deswegen, das ist so der einzige Punkt, bei dem ich jetzt, also ich will das auch nicht vorverurteilen, ich sage einfach nur, das hat mich nach dem Trailer so ein bisschen stutzig gemacht. Mhm. Muss aber nicht heißen, dass es schlecht ist. Also deswegen, da bin ich einfach neugierig, wie sich das noch entwickeln wird. Ich finde aber Egg zum Beispiel sehr gut getroffen.
Also im Trailer wirkt es ja so, okay, man weiß nicht, wer der Junge ist, aber eigentlich, man kennt ihn ja. Also
inwiefern?
Also auch aus Game of Thrones wird er ja erwähnt.
Ja.
Also meinst du, das ist wirklich ein Das, was ich als jemand, der das Buch ja nicht gelesen hat, Name fällt ja in Game of Thrones.
Der Name fällt in Game of Thrones, ja. Das ist korrekt, aber das ist, was soll ich dir sagen?
Also ist das, also soll man jetzt nicht so verraten? Ist das irgendwie, ich find's komisch, wenn das große Geheimnis jetzt irgendwie.
Nee, es ist nicht das große Geheimnis. Okay. Nee. Also das ist jetzt nicht so, dass man dadurch dann den Rest der Serie nicht mehr versteht in irgendeiner Form. Ich sag nichts.
Okay.
Ich halte mich dazu einfach bedeckt jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich möchte auch noch was sagen, was hoffentlich ein, zwei Leute jetzt hier draußen auch freuen wird. Ich habe ein Video geschrieben, lustigerweise schon vor einem Jahr oder zwei oder sowas, und das war immer in der Schublade, aber jetzt der richtige Zeitpunkt, um das auch mal zu bringen. Die komplette Vorgeschichte vom Heckenritter, also alles, was so in den ich will jetzt nicht lügen, aber zumindest so in den Jahrzehnten davor passiert ist, weil da geht es halt insbesondere um das Schwert Schwarzfeuer, sage ich mal vorsichtig, ohne da zu viel zu spoilern. Und die Figuren, die halt vorher eine große Rolle gespielt haben, die eventuell in der Serie nicht vorkommen. Mhm. Das Ganze auch für die Game of Thrones-Heads und alle, die es interessiert, irgendwie auch noch mal in diesen Gesamtkontext zu packen.
So, um auch Menschen wie mich abzuholen, aber auch noch.
Ich denke ja, ich hoffe doch.
Sehr gut, weil ich will vorbereitet sein auf diese Serie.
Ja, also ich glaube, du musst nicht vorbereitet sein.
Aber trotzdem.
Ja.
Gibt es im ganzen Game of Thrones Kanon eigentlich so, weiß man, wie es mit dem Heckenritter so kommt, also wie sein ganzes Leben ist?
Ja.
Okay, gut.
Also,
das ist ja auch interessant zu wissen, weil ich glaube nicht, dass die Serie jetzt sein ganzes Leben irgendwie abspielen wird.
Nee, also pass auf, die Sache ist, George R. Martin wollte 9, also es ist jetzt, jetzt kommen wieder die Zyniker und sagen, typisch, er wollte normal, ursprünglich geplant waren wohl so 9 Novellen oder sowas. Mhm. Oder es war immer sein Ziel, immer wieder Novellen über den Heckenritter zu schreiben. Und er hat halt über die Jahre diese 3 jetzt schon mal geschrieben. Und die sind auch in Deutschland, glaube ich, nie einzeln rausgekommen, sondern immer als zusammengefasstes Buch. Und es existieren halt 3. Allerdings, weil er halt natürlich auch die Gesamtgeschichte von Game of Thrones und das Lied von Eis und Feuer ja immer fortgeführt hat, weiß man schon, was das Schicksal dieser Figur mal sein wird. Okay. Und das ist auch ein Event in der Geschichte, das durchaus historische Bedeutung hat. Aber wenn jetzt diese ersten 3, also wenn jetzt wirklich jede Staffel eine Novelle abdeckt, und das ist hier so, diese erste Staffel deckt auf jeden Fall diese erste Novelle ab, dann wird es auch so wie bei Game of Thrones sein, wie geht's jetzt weiter?
Okay.
Also deswegen, ich hoffe eh, dass George R. Martin mehr Heckenritter-Novellen schreibt, weil ich liebe die wirklich so sehr. Ich habe die auch 2-mal gelesen und
aber ist es realistisch, dass er mehr schreibt? Also so wie, ich das als Außenstehender immer wahrnehme, ist es so, dass noch nicht mehr gewiss ist, ob er überhaupt das Lied von Eis und Feuer beendet.
Also, wird er niemals beenden können, oder? Weil das ist ja nicht mal das letzte Buch, in dem er gerade schreibt.
Ja.
Also Leute, ihr habt gerade ins Hornissennest
geschaut. Ja, ich merke es.
Das ist also eben, ich werde gerade auch ein bisschen rot, weil das ist ein Thema, bei dem sehr viele Menschen sehr starke Gefühle haben. Ja. Ich natürlich auch. Und ich würde euch gerne sagen, mein Kopium ist, meine Hoffnung ist, und das ist ja eine sehr verbreitete Verschwörungsmythos aktuell, dass George R. Martin die schon längst fertig geschrieben hat.
Oha.
Und eigentlich einfach nur sagt.
Baited.
Nee, nicht baitet, sondern weil er durch die Reaktion auf Staffel 8 von Game of Thrones dermaßen traumatisiert ist, okay, dass er die posthum veröffentlichen wird. Oh, also, dass er irgendwie in seinem Testament oder sowas stehen hat, so, Leute, sobald ich sterbe, könnt ihr diese beiden Bücher veröffentlichen.
Das ist eine krasse Annahme.
Das ist eine krasse Annahme. Es gibt auch überhaupt gar keine Beweise oder sowas dafür. Ne? Und überhaupt gar, also er selbst sagt ja auch immer wieder das Gegenteil. Und deswegen glaube ich persönlich nicht daran. Aber das, also mir haben das tatsächlich auch schon mehrere Leute gesagt, dass sie felsenfest davon überzeugt sind, dass die beiden letzten Bücher bereits längst geschrieben.
Es ist halt die Hoffnung, dass es irgendwann überhaupt rauskommt.
Es ist Copium.
Ja.
Es ist ein Coping-Mechanismus, nichts anderes. Ich würde, also, ohne Scheiß, ich habe gestern eine wirklich fantastische DM bekommen, eine private. Da hat mir jemand geschrieben, dass er, also er guckt irgendwie anscheinend alle paar Jahre immer wieder mal unsere Folgenbesprechungen und er hat Staffel 8, Folge 5 die Folgenbesprechung gehört und da wurden wir gefragt in einem Kommentar, ob wir eine Buchbesprechung machen zu Winds of Winter, wenn es dann erscheint. Und ich meine, wann kam die raus, die Folgenbesprechung? 2019, meine ich? Bin mir nicht sicher.
Noch früher?
Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie so. Und ich hätte damals als so völlige Übertreibung gesagt, klar machen wir das gerne, aber das wird dann wahrscheinlich erst 2027 passieren. Das war der Wortlaut. Und jetzt wird es halt einfach vielleicht Realität. Und ich wäre sogar froh, wenn es 2027 wäre.
Ja.
Deswegen, ich will noch sagen zu dem Trailer, ich habe richtig Bock drauf. Ich finde die Musik ultra geil. Also, ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wer die Musik gemacht hat, aber die Musik ist mal wieder fantastisch. Der Look ist fantastisch. Es gibt eine Figur darin, du sprachst eben über die Lords und Ladies, die man da sehen kann. Die Targaryens spielen natürlich wieder mal eine Rolle. Ohne sie geht Game of Thrones nicht. Weil natürlich geht's, aber auch hier gibt es eine Figur, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel, also so wie Daemon Targaryen sich ja in House of the Dragon so ein bisschen verselbstständigt hat, als ikonische Figur, mit der jeder House of the Dragon verbindet. Arryon Brightflame ist halt echt so ein Name, ist auch ein Targaryen, der eine sehr, sehr schrille Persönlichkeit ist, die ich, auf die ich mich sehr freuen werde. Ich bin jetzt gespannt, wie sie ihn verkörpern werden, weil das ist wirklich, das ist ein großes Anliegen und Matt Smith hat einfach Daemon Targaryen, ich finde den so gut getroffen, also der hat sowas Eigenes aus dieser Figur gemacht und so viel mit dieser Figur, das ist ein hoher Anspruch, der da gesetzt wird. Das ist einfach eine so larger than life Character, der so schwer zu porträtieren ist, ohne dass es halt irgendwie zu schrill, zu albern, zu absurd wird. Das ist eine große Herausforderung, deswegen bin ich gespannt, ob sie es schaffen, aber ich freue mich sehr drauf. Ansonsten, ja, dieser gesamte Beginn, wie Alan getragen wird von Dank, ist halt einfach, da habe ich wirklich fast ein Tränchen im Auge gehabt. So das Kennenlernen von Dank und Ai, das gesamte Turnier, diese Theateraufführung und ja. Also es, da ist wirklich, ich bin sehr optimistisch, ich mag diesen Trailer sehr und bin sehr gespannt.
Aber glaubst du auch, dass es das ist, was so die Game of Thrones Community aktuell braucht, so nach dieser durchmischten House of the Dragon Staffel 2, so wie ich das wahrgenommen habe?
Die Sache mit House of the Dragon Staffel 2 ist ja, dass die ständig seilgesprungen ist von genialer Folge zu Rohrkrepierer. Und es auch Staffel 2 hatte wirklich, also es war wie Staffel 6 von Game of Thrones, nur noch mal weiter hochgedreht. Also es gab halt wirklich diese unfassbar geilen Folgen, die halt Game of Thrones atmen und leben und alles haben, was man von dieser Serie haben wollte. Und dann aber auch immer wieder Folgen kamen, bei denen man sich dachte, warum habt ihr das denn jetzt gemacht? Plus, was halt leider auch so ein House of the Dragon typisches Ding ist, weil der, und das ist meine Vermutung, das ist mein Verschwörungsmythos, weil hier Zaslav, der CEO von Warner, ja eh immer wieder sparen möchte an allen Ecken und Kanten, dass eigentlich geplant war, dass diese eine Schlacht, die wirklich elementar ist, zu diesem Zeitpunkt von House of the Dragon, einfach gefehlt hat. Und der Verschwörungsmythos ist, und ich habe das mehrmals im Internet gelesen, ich weiß nicht, wie wahr das ist, also wie bestätigt das ist, dass eigentlich die Folgen 9 und 10 geplant waren, aber gestrichen wurden. Und ich finde, das ergibt so viel Sinn, weil Folge 8, diese Montage, die wirkt auch einfach so, okay, Leute, wir sitzen gerade im Schnittraum. Das war dramaturgisch eigentlich überhaupt nicht das geplante Ende für diese Staffel. Wir müssen daraus jetzt irgendwie, die Musik von Ramin Djawadi, die carried das schon irgendwie. Wir müssen jetzt irgendwie ein krasses Ende hinbekommen. Und dann gibt's halt diese Montage. Die hat wirklich so ein bisschen sehr ernüchtert zurücklässt, finde ich.
Mhm. Aber sind dann Folge 9 und 10 Folge 1 und 2 von der nächsten Staffel?
Eigentlich ja.
Okay.
Das muss so sein. Und ich glaube, das haben die Showrunner auch schon bestätigt, dass es so sein wird. Und das muss auch jetzt kommen. Also es gibt keinen anderen Weg.
Aber ich meine, im Endeffekt ist es dann ein starker Staffelaufstart.
Ich hoffe, aber wir haben
hätte ja auch schon Staffel 2 sein sollen,
eigentlich ja.
Starker Aufstieg. Ne?
Genau. Ja, und ich meine, ich will jetzt nicht noch mal über, über Blood and Cheese sprechen, über Käse, aber also ich will jetzt nicht, dass das noch mal aufkommt. Und ich fühle mich auch ein bisschen lächerlich gerade, weil Jonas und ich, und sehen ja wahrscheinlich auch zum gewissen Grad, wir immer wieder sagen, Leute, wartet, es wird noch geil, es wird noch geil. Und dann kommen halt diese Momente und dann werden die teilweise auch nicht so ganz geil umgesetzt. Mhm. George R. Martin ist ja auch schon wieder im Clinch mit den Showrunnern von House of the Dragon und hat sich da ja auch von distanziert. Und ja, es ist alles so eine kleine Shitshow leider. Und ich hoffe, und er spricht ja immer wieder in höchsten Tönen über der Heckenritter, über Knight of the Seven Kingdoms. Die Sache bei Knight of the Seven Kingdoms ist, der Scope ist ja viel kleiner. Ja. Das ist ja alles viel komprimierter. Und es gibt, klar musst du dieses Turnier bauen und daraus halt so ein riesiges, krasses Set machen. Aber das ist halt realistisch. Als bei House of the Dragon, wo du ja so viele unterschiedliche Schauplätze und Storylines hast, die alle ihre eigenen Ansprüche haben. Mhm. Deswegen ist auch A Knight of the Seven Kingdoms meiner Meinung nach einfacher zu realisieren und zu inszenieren. Klar, das hat ganz andere Herausforderungen. Aber ich bin bester Dinge, dass das eine geile Serie wird. Und ich hoffe einfach, dass Leute auch noch weiterhin Bock haben auf das Game of Thrones-Universum und die Serie einschlagen wird.
Was könnte denn danach kommen? Also ich meine, klar, House of the Dragon kommt natürlich, geht noch weiter. Aber gibt's noch was Cooles, wo du sagen würdest, boah, das wäre noch cool?
Wie viel Zeit hast du?
Ah, noch ein bisschen.
Also auf jeden Fall. Also Jonas und ich haben ja eh schon mal ein Video darüber gemacht, wo wir alle Spin-off-Serien, über die so gemunkelt wird, mal kommentiert haben, erklärt haben, was ist was und so weiter. Es gibt diese eine Meme-Serie. Also für Jonas und mich ist das so ein privates, so ein Insider geworden, so ein Meme, weil wir uns immer wieder darüber lustig machen, aber auch so Bock darauf haben. Es gibt in George R. Martin hat ja mal mit zwei Co-Autoren Westeros rausgebracht, diesen Bildband, der diese gesamte Welt von, das ist ja kein Roman oder sowas, der diese gesamte Welt von Westeros noch mal erweitert. Das ist ja mein persönliches Lieblingsbuch im gesamten Game of Thrones-Universum. Und da gibt es auch, also auch in den Büchern wird ein, zwei Mal das ferne Königreich Yi-Ti erwähnt. Ah, ja. Und Yi-Ti ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein China-Verschnitt. Und auf jeden Fall, das hat auch so eine elendig lange Geschichte und es wird immer wieder angedeutet und dann von diesen Gottkaisern gesprochen. Und es wird halt wirklich mal gesagt, dass sie an einer Yi-Ti-Animationsserie arbeiten. Und das ist so crazy. Also wirklich, das ist so eine kranke Idee, bei der ich nicht weiß, sag mal, wer hat euch ins Hirn geschissen? Gleichzeitig sage ich aber auch, her damit.
Ja.
Ich würde das sofort gucken und habe auch richtig Bock drauf. Aber das ist so weit weg von dem, was Game of Thrones für die meisten Leute ist. Ich glaube auch wirklich, also Jonas, wir glauben nicht dran, dass das auch nur irgendwann kommt. Aber um deine Frage im Ernst zu beantworten, ich hätte tierisch Bock auf eine Serie zum Jahrhundert des Blutes. Das ist, als das Königreich von Valyria zusammengebrochen ist.
Ja.
Dieses Machtvakuum, das in Essos entstanden ist und die freien Städte so miteinander gekämpft haben, um Macht und Region und sowas. Das ist eine sehr interessante Zeit und da kann man was sehr Krasses machen. Ist allerdings auch vom Scope wieder riesig.
Ja.
Nee, ich bin schon sehr, sehr froh, dass sie sich für Heckenritter entschieden haben und nicht für sowas wie, ich hab's schon wieder vergessen, Blood Moon hieß sie. Die hatte drei verschiedene Titel zur langen Nacht, was so 8000 Jahre in der Vergangenheit
spielt. Ach so, ja.
Da habe ich aber auch von Anfang an gesagt, so, das sehe ich gar nicht. So null. Das muss ein Mythos bleiben, das muss im Wagen bleiben, das muss so am Rande stattfinden und nicht auserzählt sein. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, so Jahrhundert des Blutes wäre schon extrem geil. Alles, Hauptsache nicht diese räudige Jon Snow-Idee. Wir erzählen die Geschichte.
So, hinter der Mauer geht's weiter.
Ja. Oder West of Westeros, was Arya so West of Westeros macht auf ihrem Schiff jetzt. Das ist halt auch, da habe ich auch null Bock drauf. Da gibt's geilere Geschichten im Game of Thrones.
Also ich kann nur sagen, ich gönne es allen, wenn der Heckenritter gut wird.
Ja.
Und ich kann auch nur noch Xenias Meinung sagen, weil wir waren ja in London bei dem Filmfestival, als der Trailer gedroppt ist und sie ist auch hellauf begeistert.
Ja.
Also die hat auch richtig Bock.
Also es ist wirklich,
Jonas auch.
Ja. Spätestens, also wenn wirklich am Ende dann dieser Schriftzug kommt, das Logo und dann diese Musik dann noch so daher dümpelt. Oh, das ist so schön und ich habe so richtig Lust drauf. Und ich denke an all die Momente aus den Büchern, die so herzerwärmend sind. Es kann sehr, sehr, also ist wirklich. Das spricht alles dafür, dass es geil wird. Ich hoffe, dass es so wird.
Cinema Flashback.
Geil ist allerdings auch eine Serie, zumindest in der ersten Hälfte, wie ich finde, die Marius und ich vor kurzem geguckt haben. Du hast sie nicht gesehen, glaube ich?
Ich habe sie nicht gesehen, aber Xenia hat schon im Podcast auch so darüber erzählt. Es geht um die Serie Schattenseite.
Oh, korrekt, das ist die neue Serie von Funk. Die Sache ist, das wird jetzt ultra werblich wirken, weil das halt eine Young Adult Serie, so eine Thriller Serie von Funk ist mit 6 Folgen à 45 Minuten. Die Sache ist, was uns auch immer wieder herangetragen wird, ist gerade in heutigen Zeiten, wo jeder so 17 Streamingdienste eigentlich haben müsste und 87.000 Euro jeden Monat ausgeben müsste, um irgendwie da ne, einigermaßen alles gucken zu können, freuen sich Leute über Empfehlungen in der Mediathek. Also in der ARD-Mediathek zum Beispiel, da findet man nämlich Schattenseite, weil die halt kostenlos guckbar sind. Kostenlos? Was mit den Rundfunkgebühren? Ja, natürlich, also ne, im Rahmen der Rundfunkgebühren. Und Schattenseite ist eine Serie, die jüngst gedroppt ist, von der Funk sehr viel hält. Und ehrlich gesagt kann ich es auch verstehen.
Ja.
Also es ist eine Serie, die auf dem Roman Schattenseite von Jonas Ems basiert. Und der Titel mag auf den ersten Blick so ein bisschen generisch wirken, hat aber tatsächlich so einen kleinen Twist. Es geht nämlich um eine Webseite, die Schattenseite,
und
die an einer Schule, an einem Gymnasium für Angst und Schrecken sorgt. Weil also es werden immer wieder diepeste Geheimnisse.
Die Schattenseite von Leuten zeigt.
Genau.
Das ist ein bisschen wie das Burnbook aus Mean Girls.
Ja, quasi, genau. Und die Schüler Corvin und Nola kämpfen darum, dass die Schattenseite eben nicht diese Geheimnisse veröffentlicht, weil sie, also das ist halt auch schön an dieser Serie, weil natürlich jede Figur irgendwie ihre Geheimnisse hat, die sie vor allen anderen geheim hält. Also weil es eben an einem Gymnasium spielt, in der 12. Stufe, in der 12. Klasse, sind die Leute halt so roundabout 18 oder sowas. Ja. Wobei die Schauspieler natürlich alle einige Jahre älter sind. Aber was ich persönlich an dieser Serie, was mich daran gefesselt hat, und ich muss sagen, so gerade bei den ersten 4 Folgen, ich konnte wirklich nicht abschalten und habe das komplett durchgesuchtet, weil ich den Cast so toll finde.
Mhm. Ja.
Also gerade Samira Breuer und Florian Geißelmann, die beiden, die Nola und Corvin spielen. Also aus irgendeinem Grund fand ich die wahnsinnig sympathisch und sehr, sehr natürlich und toll gespielt. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht, den beiden zuzugucken.
Ja, ich finde gerade die beiden und ein paar aus den Nebenrollen, ich finde, das wirkt alles wirkt sehr natürlich gespielt. Ja. Also nicht so aufgesetzt, wie es bei manchen Serien ist, auch nicht übertrieben und sowas, sondern so, ja, kann man sich vorstellen, dass es an der Schule gerade so zugeht, dass die Stimmung so ist. Hoffentlich nicht mit den ganzen Skandalen, die da abgehen. Aber das war schon sehr, aber klar, hier und da, finde ich, hat man schon so ein bisschen so dieses Problem der deutschen Dialoge in Produktion, das so ein bisschen gestellt wirkt. Aber das ist so selten.
Das ist selten,
ja. So selten. Ich finde auch, ich war direkt reingezogen. Und das Ding ist, man erwischt sich ja auch selber dabei. Mhm. Es geht dann um diese Geheimnisse. Und die Leute können halt dann, da gibt es eine Nachricht auf alle Smartphones, die Leute können halt voten. Mhm. Willst du das Geheimnis von XY sehen? Und dann müssen halt Klicks erreicht werden, wie man das heutzutage so macht. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt hier 10.000 Klicks machen, Likes haben, dann guckt Lenny Game of Thrones. Und man erwischt sich ja selber so, also, ja, ich will es ja auch wissen. Man erwischt sich halt selber dabei, so, fuck.
Aber was war denn der größte Schulskandal an eurer Schule? Würde mich mal interessieren. Hattet ihr sowas?
Lass mich mal überlegen.
Also, wir
Ja. Also, krass, jetzt nicht sowas Krasses. Also, wir wollen jetzt nicht spoilern, was hier in der Serie passiert war. Was war denn zum Beispiel? Also, wir hatten mal, das war vor 9/11, muss man sagen. Und da, es gibt ja immer Abi-Streiche. Mhm. Und dann haben
ich finde auch dieses wirklich, das war vor 9/11. Ich frage mich jetzt, was kommt.
Ja, also da haben die dann so getan, als wären sie Terroristen wären und haben halt die Schüler als Geisel genommen und haben dann auch so getan, als würden sie einen Lehrer exekutieren, haben halt so eine Puppe vom Dach geworfen. Danach gab es ordentlich Ärger. Ach,
ja.
Also das war schon so, what? Ich glaube, ich war in der 8. und sowas und war so, what's happening?
Ich hatte einen richtig heftigen Rosenkrieg an der Schule, weil wir einen Rektor hatten, der mit einer Lehrerin verheiratet war. Sie waren beide Lehrer, er ist Rektor geworden und die Tochter war auch gemeinsam.
Das hatten wir auch, ja.
Die gemeinsame Tochter war in der Schule, also die war in der 6. Klasse oder sowas zu dem Zeitpunkt. Und er ist fremdgegangen mit einer anderen Lehrerin. Und das kam raus. Und dann ging es noch weiter, dass irgendwann dem die Polizei plötzlich in der Schule stand, weil irgendjemand behauptet hat, dass der Rektor, ach, dieses Wort, das werden jetzt viele Leute lieben und wahrscheinlich im Podcast, sicherlich nicht wegklicken, Kinderpornografie auf dem Computer nicht gefunden wurde, sondern das wurde verdächtigt. Richtig. Das hat sich als falsch herausgestellt. Oh. Deswegen, das war ein riesiger Skandal. Mhm. Der Rektor ist auch gegangen und uns tat allen die Tochter am meisten leid in dieser gesamten Geschichte, was halt furchtbar ist. Also vor allem, weil alle Beteiligten einfach Teil dieser Schule waren. Also es war ja nicht mal, dass das eine Affäre mit irgendjemandem war oder sowas, sondern das ist alles im Kontext dieser Schule stattgefunden. Und der Rektor ist auch wirklich mit der Affäre in Anführungsstrichen, die sind mittlerweile verheiratet am Kind. Oder mehrere, ich weiß nicht, ob die mehrere Kinder mittlerweile haben, aber die sind, ja.
Also diese Affären hatten wir auch. Das war, als wir in der 8. Klasse auf Skifreizeit waren. Mhm. Eine Sportlehrerin hatte was mit dem Englischlehrer.
Ja.
Aber sie hatte auch ihr Mann war nicht Lehrer, aber war trotzdem mit so als Begleitung. Und die saß an einem Tisch und du hast so gesehen, wie die beiden gefüßelt haben und ihr Mann lachend daneben saß. Und dann war so, wir glauben, dass er es weiß und einfach hinnimmt oder sowas. Und also bei uns war so viel Lehrer hatten das mit irgendeinem Unternehmen, das war ein riesiger, Sodom und Gomorra.
Ist aber auch wirklich so ein Gossip Brennpunkt irgendwie immer schon. Und ich finde es auch irgendwie so toll, Schule ist eigentlich so ein kleiner Mikrokosmos, in der Zeit ist es für dich die Welt. Und ich finde das so toll. Also wir hatten irgendwie leider nur die ganzen Geschichten, dass irgendwelche Lehrer was mit Schülerinnen hatten.
Und das ist
das hatten wir auch.
Das ist auch richtig schlimm.
Also ich habe halt leider auch ein Gefühl, das ist etwas, was an Schulen irgendwie häufig stattfindet und wo Lehrpersonal irgendwie ihre Macht sehr krass missbrauchen.
Ich hatte einen Lehrer, der war verheiratet mit einer ehemaligen Schülerin und die haben wirklich ein Jahr oder sowas nach dem Abitur oder sowas
aber ich meine,
also relativ schnell nach ihrem Abitur. Also das ist das, ne?
Ich meine, aber du musst, dass die Legende, dass unser Geschichtslehrer an unsere Schule versetzt wurde, weil er an einer anderen Schule was mit einer Schülerin hatte. Das war,
also man hat es nur gemunkelt, deswegen. Aber es gibt, also ich finde aber auch, das muss dir dann ja auch mal bewusst werden, so im Kopf, wie krank das eigentlich ist, wenn man so irgendwie so kurz danach der Schulzeit irgendwie heiratet. Diese Person hat ja vielleicht diese Schülerin auch schon so seit der 5. Klasse gekannt und hat die dann so aufwachsen gesehen. Und ich finde, das ist weird. Im Kopf ganz, ganz absurd.
Also ich meine, ich will jetzt nicht über Woody Allen sprechen, aber lass uns über Woody Allen sprechen, der seine Stieftochter geheiratet hat, nachdem er sie mit aufgezogen hat, also großgezogen hat. Das sind alles wunderschöne Themen für einen Podcast. Aber das, was ich halt wirklich krass finde, nur mal auf die Serie zurückzukommen, dieses Gefühl von dieser Schule, die wirklich in einem extremen Ausnahmezustand ist, ich finde, das hat die Serie sehr gut herübergebracht. Also gerade deswegen finde ich, dass die Zielgruppe, die Serie ist natürlich Young Adult-mäßig für Leute auch in dem Alter geschrieben, vielleicht sogar auch noch ein Stück jünger. Und ich glaube, die werden in dieser Serie so volle Pulle abgeholt.
Ja. Es gibt auch Triggerwarnung, muss man sagen.
Zu Recht auch, ja.
Aber es ist so sehr natürlich. Also, das heißt, die Skandale sind dann auch wirklich Skandale und nicht so, oh, ich habe heimlich Bratsche und.
Nein. Also, es ist schon so, wo ich sage, what the fuck?
Es gab.
War schon.
Ja,
also, ich weiß nicht, ob du da schon gewesen bist, aber es gibt so. Bitte? Also, es geht halt auch ordentlich zur Sache in der Serie, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja.
Also, ich finde auch, ich habe die komplett gesehen, deswegen.
Ach so, das
kommt ja. Okay. Ich finde auch den Look überraschend gut. Also, ich finde, sie schaffen es, eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Also, gerade auch so eine eigene DNA, weil sie setzen sehr oft auf Dutch Angles, also so auf schräge Kameraperspektiven. Und gerade in den ersten Minuten gibt es eigentlich immer diesen einen Shot, dieser eine von der einen Totalen, der immer ein Dutch Angle ist. Und ich finde, das hat so irgendwie dieser Serie so einen gewissen Wiedererkennungswert gegeben und gleichzeitig auch die Geschichte so direkt in so eine. Es ist einfach sehr clever gemacht und ich mag es sehr. Gleichzeitig auch diese. Also ich finde, hohes Cringe-Potenzial gibt es immer, wenn Chats in einer Serie eingeblendet werden, weil das sehr oft sehr Panne ist. Mhm. Es gibt den Film Eighth Grade von Bo Burnham. Und was ich an dem Film liebe, ist, die haben kein einziges Mal so ein Screen-Replacement gemacht, also irgendwie was aufgenommen und dann einfach in der Postproduktion irgendwie auf den Bildschirm gesetzt, sondern wirklich Bildschirme abgefilmt, auf denen gerade per WhatsApp oder was auch immer gechattet wird. Und ich finde, das gibt diesem Film so eine gewisse Authentizität. Und hier muss ich aber auch sagen, ich finde das sehr elegant gelöst, wie sie es gemacht haben. Mhm. So, die Schattenseite hat so eine eigene Optik, die doch sehr cool aussieht und
Es ist halt es leidet ja manchmal ganz darunter, dass man irgendwie so versucht, so ein WhatsApp, Facebook so nachzubauen. Und hier ist es halt was Eigenes, also im Design, der Designsprache der Serie eigentlich.
Genau.
Deswegen passt es auch, weil es halt so was Eigenes ist und nicht sowas Offizielles. Und
genau.
Das ist auch das Einzige, was man so intertechnisch so sieht, glaube ich.
Genau, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man diese Schattenseite umsetzt. Und das finde ich wirklich sehr stark. Nee, deswegen, also ich finde, es ist eine überraschend mitreißende Geschichte, die auch hervorragend geschnitten ist, die Spaß macht. Ich habe ein paar Abers, die ich anbringen würde. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Also zum einen hatte ich schon noch ein paar Verständnisfragen, also beziehungsweise Dinge, die ich so ein bisschen schade fand. Zum Beispiel, also bei den Geheimnissen ist es so, möchtest du als nächstes Nolas Geheimnis erfahren? Bei 2000 Klicks wird das klappen. Und irgendwann ist diese Klickzahl immer weiter hochgegangen. Und irgendwann hieß es ja 70.000 Klicks. Ja. Und wir sind eigentlich in Freso, so heißt dieses Dorf. Also das soll so eine Kleinstadt oder Dorf oder was auch immer, eher eine Kleinstadt am Rande von Berlin sein oder so.
Und, ja, Brandenburg ist das ja.
Oder Brandenburg, genau, was auch immer. Nicht was auch immer, aber ich weiß es nicht. auf jeden Fall, irgendwie habe ich mich dann doch gefragt, wo kommen jetzt diese 70.000 Klicks her? Und vor allem, wenn das doch so ist, dass dieser Skandal, also ihr erzählt das ja auch so ein bisschen, dass dieser Skandal auch diese Schule verlässt und mittlerweile an anderen Schulen und so weiter stattfindet, show don't tell, zeig mir das doch, geh doch an diese andere Schule oder auch zeig mir doch irgendwie Figuren, die irgendwie aus einer anderen Stadt kommen oder sowas, die darüber sprechen, statt einfach nur eine Figur das sagen zu lassen. Das fand ich wirklich ein bisschen schade, weil ich das, glaube ich, hätte der Geschichte gut getan, das auch zu fühlen, wie groß dieser Skandal wird.
Kann man ja auch in der Montage einfach erzählen.
Das ist auch, da hast du recht, würde ich dir nicht zustimmen mit diesem Kritikpunkt, weil also die Geschichte ist so, dass diese Schattenseite dockt an die Schul-App an. Und das ist dann so, wie kann das dann Kreise ziehen? Und ne, die sollen dann irgendwie 50.000 Klicks kriegen. So, ja, das ist schon viel, ne? Also bei unserer Schule waren 1.000 SchülerInnen, ne? Und
50.000
ist schon heftig.
Pack Freunde und Familie dazu, die ganze Kleinstadt, aber dann so viele. Aber okay, es ist ja okay, wenn man das so macht. Wenn du aber wirklich erzählst, dass es wirklich individuelle Klicks sind von einzelnen Personen oder verschiedenen Geräten, dann erzähl mir das doch, zeig mir das doch, wie das diese Kreise zieht. Ja. Ich finde auch teilweise die Musik zu on the nose, um ehrlich zu sein. Also nur mal ein Beispiel. Mhm. Da gibt es diese eine Szene, in der sich eine Figur fertig macht für eine Party und dann läuft halt ein Song, der wirklich auch in den Lyrics eins zu eins darum geht, dass sich eine Person für eine Party fertig macht. Das fand ich so ein bisschen so sehr plump und immer wieder hatte ich so das Gefühl, bei der Musik, da hätte man jetzt auch was anderes als ein Cover von Sound of Silence nehmen können in einer traurigen Szene. Also, das hatte ich
Ich glaube, so für die Generation, für die es gemacht ist, glaube ich, passt es irgendwie schon.
Ich glaube auch.
Ja. Da muss ich mal gucken, damit ich es bestätigen kann.
Aber noch so eine Sache, und da merkt man auch, ich meine, du hast eben Mean Girls angesprochen, und ich finde, diese Inspiration von so amerikanischen Highschool-Serien und so weiter, die ist so sehr stark drin. Das merkt man spätestens, wenn es darum geht, dass Scouts von Alba Berlin, also der Basketballmannschaft aus der Basketball-Bundesliga in Deutschland, zu dem Spiel von zwei Schulmannschaften gehen.
Das gibt es einfach nicht. Ich habe ein Gefühl, sowas existiert in Deutschland gar nicht.
Das ist halt das Highschool-System in den USA. In Deutschland gibt es ein Vereinssystem. Da gehen die nicht zu irgendwelchen random Schulmannschaften. Das ist nicht so, dass zufällig eine Schulmannschaft so, ne? Also das ist einfach unrealistisch.
Hattet ihr das überhaupt? Also bei uns gab es das nicht irgendwie, dass es irgendwie eine Schulmannschaft gibt, die gegen andere Schulmannschaften spielt. Das hatten wir nicht.
Wir hatten schon
Leute in der Schule, die tatsächlich auch hier bei Telekom Baskets irgendwie dann mit drin waren, irgendwie ab der Oberstufe oder sowas.
Ja.
Aber ich habe da auch nie einen Talent-Scout gesehen.
Aber also das Scouts zu Spielen von so zwei Basketballkursen von zwei Schulen in der Kleinstadt gegeneinander gehen, also das ist schon, also dafür gibt es ja das Vereinssystem in Deutschland.
Ja.
Wenn da jemand im Basketballkurs so gut ist, dass er Bundesliga spielen kann oder was auch immer, der geht halt zu einem Verein, der halt in der hohen Liga spielt.
Vielleicht ist die Schule halt so ganz speziell auf Sport ausgelegt, weißt du? Das ist so ein Schwerpunkt.
Naja,
Basketball.
Aber tatsächlich ist das Ganze auch so ein bisschen, das hat dem sehr geholfen, so dass das amerikanische Highschool-Scouting-System, also diese amerikanischen Einflüsse, die stecken halt in dieser Serie.
Ja, dieses typische Sportler gegen Nerds-Ding ist halt auch mit drin.
Genau. Deswegen, also das ist, diese Serie macht schon Spaß.
Ja.
Ich persönlich würde sagen, dass die Auflösung schwächer ist als die wie es aufgebaut wird, wie die Spannung aufgebaut wird. Ja, also ich finde, egal, Es sind halt 6 Folgen, es ist wirklich schnell geguckt, es ist sehr unterhaltsam. Es ist, wie gesagt, in der ARD-Mediathek, was ja eh immer ein großes Plus ist. Es ist eine völlig schmerzfreie deutsche Serie mit sehr guten jungen Darstellern, die wirklich alle einen extrem guten Job leisten. Von daher, also wirklich, hier ist eine ganz klare Empfehlung für Schattenseite. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass man hier das nächste True Detective Staffel 1 oder sowas sieht, aber trotzdem wirklich Hut ab. Tolle Serie. Ja. Lenny, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was wir beide geguckt haben, also Marius und ich. Was hast du so geguckt?
Ich habe sehr viel geguckt, weil ich war krank und habe einiges nachgeholt. Und weniger Folgen sogar als Schattenseite hat eine Apple TV Plus Serie. Die ist noch schneller weggeguckt und die ist sehr lohnenswert für Filmfans. Und ich glaube, ihr seid Filmfans, oder?
Ich glaube schon.
Jetzt bin ich gespannt.
Es geht um Mr. Scorsese, die Doku-Serie von Apple TV Plus über Martin Scorsese und seine Filmografie, seinen Werdegang und alles Mögliche von Rebecca Miller, die ist selber Regisseurin, hat auch Filme gemacht wie She Came to Me und Maggie's Plan. Und sie hat jetzt ein Porträt gemacht über Martin Scorsese, wo Martin Scorsese interviewt wurde und 5 Folgen lang über wirklich seine gesamte Karriere redet. Und es ist eine sehr, sehr schöne Serie. Vor allem, weil wirklich wahnsinnig viele Leute darin zu Wort kommen. Es kommen Familie von Martin Scorsese zu Wort, Robert De Niro natürlich, ja, ganz viele andere Regisseure.
Und Francesca Scorsese.
Sie kommt auch drin vor. Und ich finde, es ist so, diese Serie hat wirklich so einen tollen Spannungsbogen, weil es fängt halt an mit den Anfängen von Martin Scorseses Karriere. Und dann sagt er irgendwann, ja, dann wollte ich halt diesen einen Film machen, Mean Streets. Mhm. Und ich
Der Hexenkessel.
Und ich brauche den Hauptdarsteller. Und dann kommt halt so einmal eingeschnitten, wie Robert De Niro so in die Kamera lacht und dann ist die Folge zu Ende.
Ach, schön.
Und dann willst du natürlich wissen, oh mein Gott. Sie haben ihn wirklich so angeteased wie so ein Marvel-Villain.
Geil. Hat er über The Big Shave gesprochen, seinen Abschlussfilm?
Hat er.
Ich liebe den.
Also er hat
so geil.
Also
das ist ein Kurzfilm, da ist ein Mann, das ist wirklich alles, der beginnt sich zu rasieren mit so einem Rasiermesser vom Spiegel und aus irgendeinem Grund wird das immer blutiger und irgendwann kommen ihm so Blutfontänen aus dem Gesicht und so weiter und überall ist Blut im gesamten Badezimmer. Das ist einfach schräg und witzig.
Ja, und aber er hat halt auch gesagt, dass er diesen Film gemacht hat, um so die politische Situation in den USA so darzustellen, weil so praktisch in den Vietnamkrieg ziehen so Selbstmord ist und deshalb hat er diesen Film gemacht und es ist so sehr interessant, was er so zu allem erzählen hat. Mhm. Ein großes Manko habe ich und das ist so das Ende dieser Serie. Ich habe so ein Gefühl, sie nehmen sich wahnsinnig viel Zeit, so alles von seinem Leben wirklich so abzudecken und am Karriereende rushen die so durch. Also die haben wirklich so seine letzten Filme so in eine Viertelstunde so durchgegangen und sie haben Hugo vergessen.
Hugo!
Sie haben nicht über Hugo gesprochen und das fand ich dann irgendwie so sehr, sehr schade, aber ich finde, man kann sich die Serie wirklich, wenn man Martin Scorsese-Fan ist, wenn man Filmfan ist, guckt euch die an. Steven Spielberg kommt dazu Wort. Aber ich muss auch sagen, schaut euch diese Serie nur an, wenn ihr auch seine Filme wirklich gesehen habt, weil es wird von vorne bis hinten alles gespoilert. Also wirklich, also,
ich finde das sehr.
Jedes Ende gesprochen.
Scorsese ist doch in dieser einen Foundation, die sich um den Erhalt von der frühen Filmkunst ausspricht. Und er ist ja großer Verfechter davon, diese ganz frühe Filmkunst von um 1900 rum halt auch zu bewahren und archivieren und auch den Leuten zu zeigen. Er arbeitet ja auch mit Filmmuseen zusammen, der auch sein eigenes Kino und so weiter, wo er auch immer diese Filme immer wieder zeigt. Und Hugo ist ja quasi, deswegen finde ich persönlich auch, dass das so ein wichtiger Film in seiner Filmografie ist, egal was man davon hält, weil er genau diese Zeit und einen der Ausnahmekünstler dieser Zeit, Georges Méliès, ja auch darin verarbeitet und seine Liebe zum Film und so weiter. Und deswegen ist das ja kein unwichtiger Film in seiner Karriere.
Ich kann mir halt vorstellen, dass da irgendwie rechtetechnisch irgendwie was nicht geklappt hat, dass sie da irgendwie nichts zeigen konnten oder so. Aber sie haben eigentlich für alles andere die Rechte bekommen. Also ich verstehe da nicht, warum sie den ausgelassen haben. Ich weiß es nicht.
Zeitgründe vielleicht, weil es nicht der populärste Film ist.
Maybe.
Also weil, das hast du bei so vielen Dokus, dass, also wenn du dich wirklich mit einem Thema, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwelche Bands oder halt Filmemacher sind, guckst eine Doku, immer fehlt irgendwie ein Teil und denkst, und meistens sind es so die Teile, wo du denkst, das ist jetzt so mein Special Interest Ding in dem Feld und das fehlt irgendwie, weil es so auf Mainstream ausgelegt ist.
Dann. Ja, aber es ist trotzdem wahnsinnig, was dieser Mann so für Geschichten zu erzählen hat. Also es geht auch um seine Drogensucht, es geht darum, wie viele Flops dieser Mann eigentlich hat und wie krass es für ihn war, so in Hollywood Fuß zu fassen und dass er so überhaupt Anerkennung bekommen hat, weil er so sehr gegen das System war und er ist halt, man kann ihm stundenlang zuhören, weil er kann irre toll erzählen und auch in was für kriminellen Gefilden er auch so unterwegs war und so andere Leute, mit denen er zusammengearbeitet. Es ist echt interessant und in 5 Stunden echt gut weggeguckt. Ich finde, es ist kein ganz rundes Ding wegen dieses Endes, aber ich finde, also als Film- und Martin Scorsese-Fan gucke ich das an. Aber wie gesagt, ihr solltet sehr viel gesehen haben, weil es wird viel gespoilert.
Mr. Scorsese auf Apple TV Plus.
Genau. Ja, es gibt noch was ich auch empfehlen kann, es geht gerade so in, ich fotografiere ja ganz gerne und momentan geht so eine Werbung mit Martin Scorsese hier rum aus den 90ern.
Ja, ich kenne die.
Wo er in den Fotoladen ankommt, kriegt seine Fotos und, so, ja. Oh, und ist richtig abgefuckt über seine eigenen schlechten Fotos.
Ja, schlechtes Licht, ja. Zu frontal, zu uninteressant, ja. Zu wenig Kontrast. Es geht ja, er hat ja die Geburtstagstochter
seiner. Oder sowas fotografiert.
Und genau, so Schnappschüsse, ja, genau. Dann steht er in diesem Fotoladen, das ist schon witzig. Ja. Ja. Das ist ein sehr bekannter Werbesclip.
Was habt ihr denn noch gesehen?
Ja. Ich hab im Urlaub, ich will nur gerade sagen, ich lese gerade ein Buch, das ich sehr, sehr spannend finde. Das heißt Darth Plagueis. Ja. Und kennt ihr die Legende von
Darth Plagueis?
Der konnte Leben erschaffen. Also der
der fruchtbare Plagueis.
Der Meister von Palpatine.
Ah, geht es auch um sein Unternehmen schon?
Ja, Damask Holdings,
genau. Ja.
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Ich will das mal kurz ein bisschen ausführen. Ich habe einfach noch ein Buch so für meinen Urlaub gesucht und überlegt. Und dann stand ich halt irgendwann im Buchladen vor diesem Star-Wars-Regal oder Science-Fiction-Regal, wo auch einige Star-Wars-Bücher standen. Und ich weiß halt, dass Darth Plagueis so mit in den Legends als eines der besten Star-Wars-Bücher gilt. Und ich habe das nie gelesen, deswegen wollte ich das mal nachholen und bin gerade mittendrin und kann das total nachvollziehen. Also es macht so viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Es gibt eine Sache, die ich daran kritisieren möchte, die mich auch immer wieder nervt, aber das zieht sich eh durch die gesamte Geschichte von Star Wars. Ich finde es immer wieder so ein bisschen ich fremdel damit, wie sehr ganze Kulturen und Spezies in Star Wars immer wieder nur auf so ein, zwei Charaktereigenschaften reduziert werden. Also das ist so sehr oft, ja, die Moons sind so, die Twi'leks sind so, die Wookies sind so und die sind so. Und dann wird so getan, als wäre wirklich dann so jedes Individuum in dieser fremden Spezies kann dann so einen von zwei Jobs ausüben. Bei den Moon, also das ist das, was Darth Plagueis ist, sind Banker und Anwälte und alle sind Banker und Anwälte und nichts anderes.
Logisch.
Und in dem Buch ist es wirklich krass, da wird immer wieder so verallgemeinert quasi. Das finde ich so ein bisschen schade, weil es irgendwie nicht mein Weltbild ist. Aber, also jetzt habe ich sehr negativ über dieses Buch gesprochen, ich finde es fantastisch. Es ist ein Page-Turner, es macht so viel Spaß, dieses Buch zu lesen.
Ich finde es toll, dass es dir gefällt. Ich finde aber auch, was du gerade ansprichst, ist es so, ich finde, es ist auch ein wahnsinnig starker Kritikpunkt so an Star Wars. Aber ich habe so ein Gefühl, in den Filmen ist es gar nicht so extrem. Ich habe
das Gefühl,
es geht immer nur in der erweiterten Lore, wenn es dann wirklich auch so beschrieben wird, fällt es dann einem auf.
Das stimmt.
Das ist ein bisschen sehr simpel.
Ich sage es jetzt nur, weil es mir in dem Buch jetzt auch vermehrt aufgefallen ist.
Ja, das ist auch extrem.
Da ist es wirklich ein bisschen extrem. Aber ich möchte auch sagen, also es geht halt um Darth Plagueis, der der Meister von Palpatine war. Und wer sein Meister war, halt auch eine sehr illustre Figur. Darth Bane kommt auch immer wieder drin vor. Und Darth Plagueis ist halt einfach so eine Figur, die so viel Spaß macht. Und dieser Roman macht wirklich keine halben Sachen. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist einfach toll. Es ist eine Randgeschichte von Star Wars, die extrem viel Spaß macht.
Ich finde es auch gerade krass. Also ich muss sagen, mein Star Wars-Interesse ist irgendwie so in letzter Zeit so einfach nicht da. Und jetzt, wo du es gerade einfach nur Darth Plagueis erwähnt hast, ich habe wieder Wahnsinn.
Ja, nee, deswegen, das kann ich empfehlen. Marius, was ist mit dir?
Ja.
Was
hast du? Ich lese gerade von Clive Barker, dem Erschaffer von Hellraiser, die Bücher des Blutes.
Ja.
Und das ist ich habe das in zwei Bänden und das sind so Sammlungen von Kurzgeschichten, die so im Horrorbereich sind, aber auch mal lustiger und mal sowas. Und da sind ein paar auch verfilmt worden. Mhm. Candyman zum Beispiel, Meat Train gibt es als Verfilmung und Rawhead Rex gibt es auch als Film. Den habe ich mir angeguckt.
Okay.
Und es geht um ein kleines Dorf irgendwo in Großbritannien. Und ein großes Monster, gottgleiches Wesen, steht aus seinem Grab quasi auf und terrorisiert alle in diesem Dorf. Und das Buch ist sehr blutig. Also
klingt,
es werden Kinder gefressen. Und
da steht geil.
Und das Ding ist, der Film ist schon sehr trashig einfach. Der ist mitten aus den 80ern und hat halt so einen ganz schlechten Rawhead Rex Puppet, so ein großes Monster, so ein großer Typ mit einer hässlichen Maske auf, die sich kaum bewegen kann.
Ja, und der thront so über diesem Dorf, oder wie kann ich mir das
vorstellen? Ja, nee, der läuft dann halt so durch das Dorf. Der Typ ist dann halt so 2 Meter noch irgendwas groß.
Ach so.
Und schlägt da so Türen ein und es ist einfach nur.
Das ist noch trashiger, als ich mir das vorgestellt
habe. Ja, es ist schon trashig. Aber in dem Buch ist halt so, da fest die ganze Zeit das von in dem Leben von dem. Also die Gedanken von diesem Roy auch wieder denkt und wieder irgendwie so lernt so und denkt halt so, Autos wären Tiere und oh, wenn die bluten und wenn man da Feuer dran macht, oh, dann brennen die ja und dann schmeißt er halt Autos rum und so ein Kram. Mhm. Das ist schon witzig, aber in dieser Sammlung sind halt so viele Geschichten drin, die Potenzial für geile Filme haben. Und es wurden halt viele verfilmt, aber die sind alle wirklich nicht so gut. Ja. Und eine Geschichte ist zum Beispiel, da ist ein homosexuelles Paar und die fahren durch Osteuropa, also in den 80ern. Und treffen auf zwei Dörfer. Und in diesen Dörfern ist die Tradition, dass die aus allen Bewohnern oder aus den meisten Bewohnern zwei riesige Menschen formen. Also sie nähen sich zusammen und ja. Dann, die sind die Beine. Und die bewegen sich dann und kämpfen gegeneinander.
Das ist wie Power Rangers.
Ja, nur mit echten Menschen. Ja, und die Leute sterben auch drin. Und dann wird da beschrieben, wie die, schon die Toten da drum hängen. Und die Kinder sind da drin. Und
ach du Heilige.
Auch die Augen nachgebildet. Und dann kämpfen dann diese Kolosse aus Menschen gegeneinander. Und ein Dorf verliert halt.
Das klingt ultra geil. Das ist
mega geil. Ich möchte, dass das verfilmt wird. Ja.
Aber ich kann mir auch das wahnsinnig schwierig vorstellen.
Es gibt diesen indischen Film, der das hat. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne nur diese legendäre Szene auch von YouTube, in der sich so ganz viele Menschen zu einem riesigen Ding zusammenformen.
Das ist unglaublich. Ich habe es gelesen, what the fuck? Und ich denke, das ist so absurd, aber boah, es ist sehr geil zu lesen. Und ich möchte einfach, dass das verfilmt wird. Also krass. Mit der heutigen Technik.
Das ist ein Buch, mit einer, also eine Sammlung?
Ja, ja, genau.
Wie heißt die?
Books of Blood.
Books of Blood.
Blatt 1 bis 5.
Das sind so okay. Kurzgeschichten oder Novellen?
Genau. Und die sind so 50, 80 Seiten lang. Okay. Es gibt auch einen, der spielt in einem Kino. Da stirbt ein Verbrecher in den Zwischenwänden eines alten Kinos.
Ja.
Und dann geistert quasi diese Person dann darum, aber ist dann so alte Filmfiguren und versucht Leute also in die Filmdimension zu ziehen. Also ein Kinomitarbeiter wird dann quasi so steht auf einmal vor John Wayne mitten in der Wüste. Eigentlich wollte er nur aufs Klo gehen.
Geil.
Und dann möchte dieser Zelluloid-Kind, glaube ich, heißt der, so in ihre Welt ziehen.
Das ist so geil.
Weil fantastisch, die Bandbreite ist fantastisch. Also Clive Barker hat wirklich,
ja. Da
sind Sachen sind witzig, manche sind düster, manche sind total absurd. Das ist schon cool. Also es liest sich gut weg einfach.
Extrem Spaß, ich will das lesen. Ja. Aber reden wir doch mal über die Starts der Woche, oder?
Ja.
Starts der Woche.
Es startet zum Beispiel Black Phone 2. Das ist
Ring Ring.
Das ist ein Sequel zu The Black Phone von Scott Derrickson. Und ja, irgendwie ging es ja im ersten Teil um einen Kinderentführer, der gespielt wurde von Ethan Hawke.
Der Greifer.
Das klingt so kacke.
Ja, also, da heißt so.
So im Englischen The Grabber. Mhm.
The Grabber hört sich aber auch falsch
an. Ja, finde ich. Also es ist ganz, ganz seltsam. Und ja, da wurde halt ein Junge von diesem Grabber gefangen genommen im ersten Teil. Und der konnte sich befreien und der Grabber ist dabei gestorben. Und nun, ein paar Jahre später, verfolgt dieser Grabber den jungen Finn immer noch in seinen Träumen und alles Mögliche.
Aber vor allem die Schwester, oder?
Genau, vor allem die Schwester jetzt in den Träumen. Und es hat so ein bisschen Nightmare on Elm Street Vibes. Dass der Grabber es tatsächlich schafft, aus den Träumen in der echten Welt was anzurichten. Und es geht jetzt im zweiten Teil darum, die Ursprünge des Grabbers herauszufinden und wo er das erste Mal gemordet hat. Und er hat das erste Mal in so einem Jugendcamp gemordet. Und da gehen die dann auch hin. Es ist sehr eingeschneit alles. Und ja.
Jugendcamp, also es ist so Freitag 13. und Nightmare on Elm Street.
Ja, so in etwa, genau.
Und Black Christmas Gefused.
Und American Pie.
Exakt. Ja, okay. Exakt. Und ja.
Wie ist der Film?
Du kannst die Story wirklich in die Tonne kloppen. Ich mochte The Black Phone 1 ehrlich gesagt nicht so dolle. Also ich fand
ihn okay.
Okay trifft's ganz gut. Also ich finde, Ethan Hawke ist so das Stärkste an dem Film.
Definitiv.
Und ich habe auch das Gefühl, man wollte aus Black Phone niemals ein Sequel machen. Und man hat gemerkt, boah, Ethan Hawkes Figur ist so ikonisch, boah, da müssen wir eigentlich noch was zu machen. So, und jetzt, dann hat man halt irgendwie sich den zweiten Teil zusammengeschustert und ihn aus dem Totenreich jetzt zurückgeholt.
Aber der kommt auch so gut an, der zweite Teil.
Er kommt auch sehr gut an, er kommt aber auch, es ist so sehr, so die beiden Lager, die ihn nicht so gut finden und die ihn extrem gut finden, die sind wirklich, also die kämpfen stark gegeneinander.
Das ist ja wie Tron Ares.
So in etwa. Nur, dass es bei Tron Ares, glaube ich, nicht vorhanden ist und ausgedacht ist. Und ich finde das so sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich bewege mich so irgendwo dazwischen. Ich finde die Story wirklich hanebüchen. Und also ich finde, aus The Black Phone ein Sequel zu machen, ist absolut dämlich. Und
pass auf, ich mag an Black Phone, das spielt ja in den 70ern. Und da geht es ja um diesen Jungen, der vom Grabber entführt wird und dann im Keller gehalten wird. Und ich finde, die Figur extrem sympathisch von diesem Jungen und das.
Ich dachte von Ethan Hawke, sagst
du. Ja, genau, das auch. Und ihm, also man fühlt sich irgendwie doch als Teil, als wenn man da wirklich mit im Keller und ich finde den atmosphärisch einfach doch stark. Ich finde das gesamte Ding als Horrorfilm okay, kann man sich mal geben, ja. Ist aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, dass da ein zweiter Teil überhaupt kam.
100%. Aber das, was du atmosphärisch am ersten Teil gut fandest, das ist auch die Stärke vom zweiten Teil. Also der ist, atmosphärisch ist der fantastisch. Also es gibt halt wirklich auch immer so diese Traumsequenzen, die sind so ultra körnig.
Klingt geil.
Es ist wirklich, visuell ist das eine Pracht, manchmal auch nicht, weil das ist sehr künstlich an einem zugefrorenen See spielt und man sieht halt, das ist in diesem The Volume anscheinend gedreht worden. Und was ich auch noch irgendwie so ein bisschen, also der ist auch extrem brutal, aber der hat so krasse Gewaltspitzen, die auch schon fast lustig sind. Also es gibt einen Moment, wo Ethan Hawkes Figur, also der Grabber, Schlittschuh läuft auf dem Eis und mit einer Axt Leute abschlachtet. Und es ist halt, es ist so absurd, aber dieser Film nimmt sich in jeder einzelnen Sekunde davon ernst.
Geil.
Aber ja, also er ist zu lang, er macht aber trotzdem irgendwie sehr viel Spaß, vor allem für diese Schauwerte und ich finde, den kann man sich auf jeden Fall gut geben. Also ja. der ist ordentlich brutal. Es gibt auch ein paar echt gute Jumpscares. Storytelling.
Ist der erste Film oder dieses gesamte Black Phone-Ding nicht auch ein Produkt von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King? Habe ich das falsch im
Gedächtnis? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ich meine ja. Aber bevor wir hier mit unserem Halbwissen weiter uns blamieren, gehen wir lieber über zu einem anderen Film. Ich habe gehört, es wäre eine super kreative Idee, bekannte Musiker zu nehmen und einen Film über ihr Leben zu machen. Ein Musiker-Biopic. Ich glaube, sowas gab's noch
nicht. Nee, noch gar nicht. Ja. Erzähl mir mehr. Ich finde, das klingt ja nach fantastischen, innovativen Idee.
Also jetzt kommt halt Springsteen raus. Deliver Me From Nowhere über Bruce Springsteen.
Und ich fände das so funny, wenn der Film Springsteen heißen würde und es geht, weiß ich nicht, um KIZ.
Das wär schon
aber lustig. Deliver Me From Nowhere hört sich an wie ein Film aus der Sicht einer Pizza, die in einer Dorfpizzeria gemacht
wird. Ja. Boah, das ist stark.
Aber die Sache zu Bruce Springsteen ist, es gab ja vor ein paar Jahren bereits den Film. Shit, wie hieß der?
Blinded by the Light, meinst du?
Blinded by the Light, genau. Lights oder Light, ich weiß
nicht. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall kein The Weeknd-Film.
Genau, nee, es ist ein Bruce Springsteen-Film. Und das Lustige da ist, es geht ja um einen, es geht nur am Rande um Bruce Springsteen, der wird so ein bisschen idolisiert. Es geht nämlich um seinen größten Fan. Dessen Traum ist es, ihn mal zu treffen und so weiter. Und vor allem auch wie dieser Superfan mit der Musik, also es ist so ein bisschen auch die Coming-of-Age-Geschichte von dem, wie er mit der Musik von Bruce Springsteen zu sich selbst findet und ein Selbstbewusstsein entwickelt und so weiter. Und das ist so ein richtig krasser Feel-Good-Film und ich fand den auch wirklich einfach nur so okay. Kann man mal gucken, Sonntagnachmittag, ist schön. Wenn man Bruce Springsteen-Fan ist, und ich meine, der Mann hat ja die Musik in den USA, vor allem die Country-Musik, und so geprägt wie kein Zweiter. Ich weiß ja nicht, ob das ist ja nur teilweise Country, das ist auch ein bisschen, ich finde, man tut Bruce Springsteen großes
Folk. Ja. Es ist sehr viel gemacht.
Genau, und der Film Blind by the Lights war schon eine Liebeserklärung an die Musik von Bruce Springsteen. Da habe ich mich gefragt, braucht man jetzt diesen Springsteen? Aber ich meine, Jeremy Allen White, der Hauptdarsteller aus The Bear, den ja gerade alle lieben, spielt die Hauptrolle. Da sind, glaube ich, schon ein paar neugierig drauf.
100%. Aber ich finde auch, dass diese Blinded by the Light-Idee, die ist eine deutlich innovativere Herangehensweise an so einen Stoff.
Ja.
Ich finde, das ist jetzt hier wieder, wenn ich so ehrlich sagen muss, es ist so eine typische 0815 Musik-Biopic-Geschichte. Ich finde es schauspielerisch sehr gut. Also Jeremy Allen White macht das sehr gut. Vor allem aber Jeremy Strong als sein Manager. Und ich habe so in der ersten Sekunde gedacht, als man Jeremy Strong sieht und ihn als den Manager wahrnimmt, ist man so, oh mein Gott, du bist bestimmt das allergrößte Arschloch aller Zeiten, weil es Jeremy Strong ist. Aber er ist einfach so ein absoluter netter Mensch. Und ich war so, oh mein Gott, dass dieser Mann das auch mal in sich hat, so einen netten Menschen zu spielen. Ich fand das so sehr schön.
Ja, das ist der aus Succession.
Genau.
Der hat ja auch so eine riesen Arschlochrolle in dem Trump-Film mit Sebastian
Stan. Genau, und auch in The Gentleman und so. Also ich kann wirklich so richtig quirky, weirde Typen spielen.
Ja.
Und
die so creepy sind.
Genau, und daher kennt man ihn eigentlich auch hauptsächlich. Und deswegen war ich so, oh mein Gott, wie nett kannst du eigentlich sein? Und in diesem Film geht es halt darum, dass Bruce Springsteen so sein nächstes Album schreibt. Nebraska heißt das. Und das ist so nicht wirklich kommerziell. Es geht halt einfach darum, dass er so sich ein bisschen ein Album von der Seele schreibt. Und er nimmt es bei sich zu Hause auf der Kassette auf. Und er möchte, dass diese Kassette auch so eins zu eins genauso das Album wird. Ja. Und darum geht es so ein bisschen. Und es geht auch so ein bisschen um seine Hintergrundgeschichte. Er kommt aus einem Haushalt, wo sein Vater sehr starker Alkoholiker war und auch gewalttätig war. Und das wird auch immerhin mit reingeschnitten. Also Stephen Graham spielt hier seinen Vater, den man ja auch aus der Netflix-Serie Adolescence kennt. Und ja, ich finde, das ist so ein bisschen all over the place. Also es ist ja so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was will mir dieser Film eigentlich erzählen? Will er so ein bisschen zeigen, wie Bruce Springsteen dieses Album schreibt, wie er mit seiner Vergangenheit klarkommt? Und ein ganz wichtiger Faktor ist, was im Film erst so gegen Ende richtig herausgearbeitet wird, ist, dass Bruce Springsteen zu dieser Zeit starke Depressionen hatte. Ja. Und ich habe so ein Gefühl, das geht in diesem ganz großen Brei von, ey, ich hab gerade noch eine Beziehung zu handeln, ich habe hier Album zu schreiben und meine Vergangenheit ist traumatisch, das geht so ein bisschen unter. Es wird nie so richtig, also man kann es nie so ganz greifen, was er genau hat und diese Depression. Und ich finde, das ist so ein Punkt, der wird einem erst so ganz zum Schluss klar. Und ich finde es dann so ein bisschen schade, weil ich finde, das ist eigentlich eine so sehr wichtige und tolle Geschichte eigentlich so, das zu erzählen, wie er mit seinen Depressionen als Künstler irgendwie zu kämpfen hatte. Aber weil er so viele Geschichten erzählt, eben noch eine Romanze noch mit reingeworfen, dann noch das Album und alles Mögliche, das fand ich dann, hat nicht so ganz geklappt. Und auch so, dass man ihn nie so richtig greifen konnte, fand ich irgendwie so sehr schade. Es ist auch so ein sehr zäher Film, er dauert halt 2 Stunden und er nimmt sich so sehr lange Zeit. Und er hat mich am Ende doch irgendwie emotional bekommen, weil diese Vaterfigur wird nochmal aufgegriffen. Ich finde aber, dieser Film ist sehr versöhnlich mit der Vaterfigur. Also man sieht ihn die ganze Zeit wirklich nur als wirklich absolutes Arschloch, wie er die Mutter von Bruce Springsteen halt schlägt und auch so seinen Sohn. Und ich finde, da ist dieser Film sehr versöhnlich mit ihm. Kann natürlich auch in der Wirklichkeit so gewesen sein. Aber ich finde, dieser Film macht praktisch diese Tür auf, dass auch sein Vater gelitten hat, auch vielleicht mit Depressionen zu kämpfen hatte. Aber ich finde dafür, das baut er, also er hat so sehr viele Baustellen.
Dieser aber Film. Ich verstehe, also es klingt für mich so, als wäre das schon definitiv eine Geschichte, die es sehr wert ist zu erzählen, auch 100%. Mit dem Vater, aber dann sich halt auf die zu konzentrieren und nicht zu viel dann noch eine Romanze reinzuwerfen und dieses und jenes und dieses
absolut.
Und jenes.
Absolut, exakt. Das verstehe ich, ja. Hast du es besser zusammengefasst, als ich es hätte machen können. Deswegen, also ich finde, er hat schon so seine Schauwerte, es ist halt einfach leider kein runder Film. Und ich glaube, hier schlummert halt aber eigentlich wirklich so ein gutes Biopic.
Ja.
Aber ich finde es irgendwie krass, wir hatten einen Tina Turner Biopic, wir hatten einen Bruce Springsteen Biopic, wir hatten ein Bob Dylan Biopic, jetzt kommt ein Michael Jackson Biopic, damit haben wir schon 4 Leute von dem We Are The World Musikvideo. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze jetzt einfach so wie beim MCU ist, dass wir jetzt noch ganz, ganz viele weitere sehen und dann, dass es dann diesen großen Artists-Assemble-Moment gibt in einem We Are The World.
Avengers-Biopic-Move.
Ja. Genau. Ich bin auch, worauf ich mich auch wirklich so gar nicht freue, ich bin auch einfach kein Beatles-Fan, aber
das wird schlimm.
Sind halt diese 4 verschiedenen Beatles-Filme, wo ein Film jeden einzelnen Beatle irgendwie abdecken wird.
Von Sam Mendes.
Genau. Mhm. Und da ist ja auch der Cast sowas von heftig, aber braucht man 4 Filme? 4?
Nein.
Also ich habe eh schon genug von diesen Musiker-Biopics.
Und dann Nummer 4. Und ich frage mich, ob es da auch dann nochmal den einzelnen Beatles-Film geben würde. Nee, aber ich glaube, es gibt halt nur 4.
Der Yoko Ono-Film.
Beatles Endgame.
Ja, aber der Cast ist ja wirklich krass. Es sind ja jetzt auch die einzelnen Frauen von den Beatles angekündigt worden. Saoirse Ronan spielt da auch unter anderem mit. Eigentlich klingt das cool, aber.
Ja, aber das, also hätte man das ja alles in einem Film, hätte das nicht gereicht. Naja.
Und wie immer die Frage, wie real ist das Ganze? Ja. Also wie echt ist die Story oder wie fährt man sich das aus dem Hut gezogen?
Das stimmt.
Sagst du als Queen-Fan nach Bohemian Rhapsody?
Ja, ja, aber ich finde, da war auch das Problem, dass hier, ich weiß gar nicht mehr, wer von Queen mitproduziert hat. Ich glaube, es war
Brian May.
Und ich finde, das ist dann natürlich so, das zeigt schon so, die wollen so ein bisschen versöhnlich mit der ganzen Geschichte umgehen.
Nee, sie haben ja eben nicht so versöhnlich gemacht, dass sie das. Die haben einfach krass gelogen.
Ja, ja, also das, also wirklich. Also das Schlimmste ist eh, dass sie seine AIDS-Diagnose vor dem Live-Aid-Ding gemacht haben.
Ja, und so von wegen, er bringt ein Solo-Album raus. Nein, Bullshit, ihr beiden habt zuerst Solo-Album rausgebracht.
Ja, es ist.
Einer von ihnen, ja. Aber es ist, ja. Und das Ding ist, was ich eben doch meinte, wenn du Experte irgendwo bist oder dich gut auskennst, dann merkst du das. Und jetzt auch bei den Bruce Springsteen wahrscheinlich. Sitzt du da und denkst, okay.
Ja.
Und im schlimmsten Fall nimmst du es für bare Münze und denkst, ja, so ist passiert.
Ja. Ich will nur sagen, ich mag, wenn wir über Musiker-Biopics sprechen, ich mag Rocketman sehr.
Okay. Rocketman liebe ich auch.
Ich finde Rocketman wirklich stark.
Würdest du dich über einen Rush-Biopic freuen?
Ja. Ich glaube, das wäre, es könnte wholesome werden, weil das Besondere an Rush ist.
Haben die eine cute Geschichte?
Die haben eine, also das Cute, was ich an Rush liebe, ist, und darüber wurde sich schon immer irgendwie lustig gemacht, die sind zum Beispiel, als da waren die noch sehr, sehr früh in ihrem Schaffen, ich meine, die haben eine 50-jährige Bandgeschichte, 20 Alben und so, die sind die Vorband gewesen von Kiss. Und Kiss ist nach den Konzerten, also die haben eine Tour gemacht durch die USA und so weiter, sind nach den Konzerten immer wild gegangen und Partys gemacht und so weiter. Und Rush saßen halt in ihren Hotelzimmern und haben Bücher gelesen. Also das waren halt wirklich schon immer so die braven Typen, die halt gerne mal kiffen sicherlich, aber auch einfach nur halt Nerds sind, die halt Filme gucken und Bücher lesen und so weiter. Und das liebe ich ja an Rush. Also es ist auch eine Band, die komplett frei von Skandalen ist.
Das wäre auch ein sehr schöner Film.
Und das wäre halt wirklich auch ein sehr schöner Film. Und die Sache ist, vor ein paar Jahren ist ja leider Neil Peart gestorben, der Drummer, der halt aber auch der Lyriker war und auch einfach ein also sehr, sehr wichtige Figur im Rush-Universum. Die Sache ist, die ging jetzt wieder auf Tour mit einer neuen jungen Drummerin in den USA und Kanada. Und ich finde das ziemlich krass, weil die beiden anderen sind halt auch schon über 70. Ich weiß nicht, was du da für einen Film machen möchtest, aber ich würde ihn auf jeden Fall gucken. Es gibt diese Doku, die ist sehr stark, aber ja. Genau. Es gibt noch einen anderen Film, den du, glaube ich, in London gesehen hast.
Das stimmt.
Den wir hier noch nicht gucken konnten, der aber diese Woche im Kino startet. Von Guillermo del Toro, dem Mastermind hinter fantastischen Filmen wie Pan's Labyrinth, Hellboy, Shape of Water oder auch dem Pinocchio, den ich extrem unterschätzt und underrated Pinocchio. Finde. Pinocchio,
liebe den.
Ich finde den auch fantastisch. Ja, der bringt jetzt Frankenstein raus.
Ja. Man.
Mit Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goff, Christoph Waltz und Charles Dance.
Das und Felix Kammerer, der, den man aus Im Westen nichts Neues kennt.
Charles Dance ist übrigens Tywin Lannister, falls das Leute nicht wissen, aber ja.
Ja, es ist halt einfach die Frankenstein-Geschichte von Mary Shelley nochmal irgendwie erzählt. Sehr originalgetreu und wir haben im letzten Podcast auch sehr ausführlich darüber geredet, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Xenia und ich waren eher weniger begeistert und das liegt so ein bisschen daran, dass dieser Film alles übererklärt. Also es ist also wirklich alles. Also dem Publikum wird so kaum Raum gegeben, die Botschaft so selber zu ergreifen. Es wird einem wirklich so alles vorgekaut. Es gibt so diese eine Szene, da konnte ich wirklich nicht glauben, da wurde gesagt, ich glaube nicht, du bist, nicht, ich glaube nicht, er ist das Monster, sondern du, Viktor. Oh, bei dieser Geschichte bekommt man diese Botschaft hier also selber eigentlich so raus. Also sie ist so sehr offensichtlich, aber dass einem das nochmal so vorgekaut wird, das fand ich wirklich ganz schlimm. Mhm. Und er sieht auch sehr künstlich aus, obwohl es sehr viele Practical Effects gibt.
Ja, schade. Sehr schade. Aber
kommt auch auf Netflix raus. Also ihr müsst jetzt nicht extra dafür, finde ich, ins Kino flitzen. Kommt auch, glaube ich, Anfang November.
Den Universal-Klassiker.
Ja, absolut. Aber die Woche ist auch wirklich krass, weil noch zwei andere wirklich nennenswerte Filme im Kino starten. Zum Beispiel All das Ungesagte zwischen uns. Ja. Regretting You. Von der, ich sag's mal vorsichtig, umstrittenen Autorin Colleen Hoover. Also gerade Leute, die gerne Young Adult Romane lesen, kennen sie, weil sie in ihren Büchern gerne mal toxischste Beziehungen romantisiert. So für alle Fans von Leuten, von Sachen wie 50 Shades of Grey oder sowas. Hier geht's um Mutter und Tochter, deren Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird, weil ein tragischer Unfall vom Rest der Familie, die Familie auseinanderreißt.
Ich habe den ja gesehen. Ich will nur einmal kurz sagen, diese Geschichte ist so absurd und ich möchte es nicht spoilern oder so. Ich finde, man kann sich diesen Film sehr gut angucken. Er ist nicht gut, aber er macht ultra viel Spaß, weil man sich so sehr gut darüber lustig machen kann, weil dieser Film ist so schmalzig und so drüber. Und es gibt auch so noch eine Geschichte von hier Mason Thames, der ja auch mitspielt in The Black Phone 2. Und McKenna Grace, die Tochter in diesem Regretting You spielt. Und da gibt es halt so eine Beziehung zwischen den beiden. Und diese Figur von Mason Thames, der spielt Miller. Und der ist so eine Figur, die ist so drüber. Der ist so 17 Jahre alt, der lebt alleine bei seinem Großvater. Und er kümmert sich natürlich um seinen kranken Großvater. Er ist so ein richtiger Gentleman. Er lutscht die ganze Zeit auch irgendwie so an einem Lolli. Also er hat wirklich so die ganze Zeit einen Lolli. Es ist so absurd. Und er möchte natürlich Regisseur werden. Oh ja, also es ist so ein absoluter Traumjunge. Und es gibt auch so einen Moment, wo die im Kino Mission Impossible, den Final Reckoning gucken. Okay. Und die machen auch im Film so einen Joke darüber, dass Tom Cruise die ganze Zeit rennt. Also es ist so absurd, aber es macht ultra viel Spaß. Es
klingt nach einem Autounfall.
Es ist wirklich wie so ein Autounfall, aber es macht, wie gesagt, wirklich Spaß. Also Dave Franco spielt auch noch mit, Scott Eastwood. Und er ist nicht so problematisch wie It Ends With Us, der ja wirklich so, der ja auch häusliche Gewalt in einer Beziehung zeigt. Und das hier ist jetzt wirklich so eine absolut harmlose Geschichte, aber die absurd ist.
Ja, auch häusliche Gewalt ein Stück weit, also nicht nur ein Stück weit, sondern romantisiert.
Genau.
Und, ja, schwierig, aber gut. Was auch startet, lange nicht so schwierig, aber trotzdem sehr viel gewalttätiger ist, Chainsaw Man. Der Anime über den Dämonenjäger Denji, der eigentlich die Schulden seiner Eltern bei den Yakuza begleichen möchte und dann aber selbst zum Chainsaw Man wird. Das ist ein Anime, also eine Serie, die ich auch gar nicht gesehen habe. Und es tut mir immer so weh, weil ich hätte gerne so viel mehr Zeit für Crunchyroll und Anime. Und ich habe da eigentlich so Bock drauf. Und vor allem in den letzten Wochen war ja Demon Slayer so ein absoluter Top-Hit in den Kinos. Ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt kommt halt Chainsaw Man. Und ich glaube, die Leute haben da richtig Bock drauf. Ich meine, der fantastische Attack on Titan-Abschluss kam ja auch als Film in die Kinos und hat, glaube ich, sehr gut performt. Also das ist wirklich ein Ding und das freut mich, dass die Leute da ins.
Ich würde diese ganzen Filme immer so gerne sehen, aber ich habe halt die Serien nie geguckt. Und das ist immer das große Problem.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man bei Attack on Titan dann einfach nur den Film guckt, wenn man
alles genau,
also nicht gesehen hat. Das ergibt, halt glaube ich, wenig Sinn. Ich kann es mir zumindest irgendwie nicht vorstellen, dass man das machen sollte.
Ja, aber ich finde Chainsaw Man auch so von der Optik und Idee allein schon so geil und abgefahren. Also,
Ja, also auch eigentlich steht ganz oben auf meiner Liste an Animes, die ich eigentlich jetzt so als nächstes gucken möchte. Das und Solo Leveling ist eigentlich bei mir auch noch ganz oben auf der Watchlist. Das will ich unbedingt sehen. Aber was auch startet für alle, die Netflix haben, ist, und das finde ich wahnsinnig spannend, das erinnert mich so ein bisschen an, ich will jetzt nicht Don't Look Up sagen, aber Don't Look Up, A House of Dynamite. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, denn das ist der neue Film von Catherine Bigelow, die ja auch zum Beispiel für The Hurt Locker einen Oscar gewonnen hat. In dem Film spielt Idris Elba den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und da geht es darum, dass er informiert wird, dass eine Atomrakete auf die USA zurast und er muss schleunigst eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist ein Film, der in Echtzeit spielt, so habe ich mir das vorgestellt zumindest. Es ist der erste Film von Catherine Bigelow seit 7 Jahren und ich glaube, er spricht damit gravierendste Ängste an, die zurzeit viele Menschen haben, gerade durch Kriege auf der Welt, in Europa und so weiter und so fort. Und das ist halt auch so ein Film, den ich persönlich liebe, so eine Art von Film. Es geht um ein Event, das wirklich die gesamte Welt tangiert, aber gerade in einer extrem stressigen Situation in einem kleinen Raum spielt. Und das liebe ich einfach. Also solche Geschichten liebe ich wirklich. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel Lust auf A House of Dynamite. Die ersten Kritiken sind auch sehr positiv.
Ich finde das so krass, weil Idris Elba hat dann dieses Jahr so zwei Weltpräsidenten so von Weltmächten gespielt. Also er hat noch so einen Film gemacht für Prime, Heads of State, und da hat er den englischen Premierminister gespielt. Und jetzt spielt er einfach den Präsidenten.
Als Pete, der kann es absolut. Ja. Es ist auch immer noch, ich habe mich extrem gefreut, wenn er Bond geworden wäre.
Ich auch.
Muss ich ganz ehrlich sein. Ich hätte den so hart gesehen in dieser Rolle. Ich mag Idris Elba einfach sehr. Ich
liebe auch einfach seine Stimme.
Ja, ja.
Ich kann das Stunden anhören.
Absolut. Ja. Habt ihr mal Dings gesehen? Wie hieß er? Hieß er Monster? Nee, Beast. Beast oder Monster?
Ah, der mit dem Löwen.
Der mit dem Löwen.
Nee.
Der ist so trashig. Oh. Aber er ist halt Idris Elba weiterhin darin. Das ist etwas, ich habe den im Kino gesehen, der hat wirklich Bock gemacht. Da geht es um einen riesigen Löwen. Und es macht einfach Spaß, weil der mit seinen Kindern da irgendwie ausgesehen ist, glaube ich, wirklich in Afrika und ist da, bleibt der hängen und wird von diesem Löwen angegriffen irgendwie so.
Aber er kämpft auch gegen den Löwen.
Er kämpft auch
gegen den Auch mit Fäusten.
Das ist ja Lennys Lieblings.
Ich will's nicht
spoilern. Menschen gegen Tiere.
Außerdem, vielleicht noch kurz am Rande erwähnt, auf Sky starten ein paar ältere Filme. Da kann man sich die ersten 5 Final Destination-Filme angucken. Oder auch Conjuring 1 und 2, die meiner Meinung nach einzigen wirklich sehenswerten Filme im gesamten Conjuring-Universum.
Nach unserem Conjuring-Ranking kann ich das bestätigen.
Ja. Ja, oder ihr hört euch einfach Sachen an, die sehr hörenswert sind, wie zum Beispiel diesen Podcast. Ihr könnt uns nämlich zum Beispiel auf Spotify folgen und uns auch auf allen Plattformen, die es da so gibt, auf denen wir vertreten sind, einfach eine gute Bewertung geben. Oder ihr schaut auch nochmal auf YouTube vorbei und liked das Video. Macht das, denn dann wird Lenny Game of Thrones gucken, wenn wir die 10.000 erreichen.
Tschüss.
Das hat Marius gesagt. Jetzt habe ich Lenny ins Schwitzen gebracht.
Tschüss.
10.000 werden wir nicht schaffen. Keine Sorge.
Tschüss.
Also, tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.